Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Immer diverser, immer vielfältiger die Lebenshintergründe und Ansichten, auch in den Schulen. Das Spektrum wird breiter, tradierte Rollenbilder aber, die haben da weiterhin ihren festen Platz, so wie bei diesem Wuppertaler Schüler.
Dann hat sie mehr Freizeit auch mit den Kindern und sonstiges, muss sich nicht um Arbeitsstress kümmern.
Ja, also Vorteile für die Frau, wenn nur der Mann arbeiten geht, findet er. Welche Nachteile, welche negativen Effekte solche Rollenbilder aber auch für die Männer selbst haben können, das versuchen Pädagogen den Schülern zu vermitteln im Projekt Detox Identity. Und in unserem Schwerpunkt gleich geht's um die Reform des Jurastudiums und welche Rolle künstliche Intelligenz künftig bei den Rechtswissenschaften und den entsprechenden Berufen spielen könnte. Damit herzlich willkommen zu Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Leonard Amel. Bis zum Justizkollaps dauert's nicht mehr lang, sagen Kenner der Materie. Bei Gerichten stapeln sich die Aktenberge und bald gehen auch noch viele altgediente Staatsdiener in Rente. Auch hier wird also Nachwuchs dringend gesucht. Dumm nur, dass dem Jurastudium der Ruf vorauseilt, es sei völlig überfrachtet und, na sagen wir mal, nicht mehr auf dem neuesten Stand der Dinge, was die Lehrmethoden, aber auch die Inhalte angeht. Immerhin, es gibt einige ernsthafte Modernisierungsversuche, wie Peggy Fiebig an der LMU München beobachtet hat.
Was für die meisten Jurastudierenden wie ferne Zukunftsmusik klingt, hat man an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität einfach mal ausprobiert. Dort hat Ann-Christine Meierhofer im vergangenen Semester eine Lehrveranstaltung angeboten, in der für die Seminararbeit ChatGPT und andere KI-Tools nicht nur genutzt werden durften, sondern ausdrücklich genutzt werden sollten.
Also die Aufgabenstellung war, seien Sie kreativ, experimentieren Sie einfach mal, versuchen Sie es.
Erläutert Ann-Christine Meierhofer. Und wie genau Sie KI eingesetzt haben, sollten die Studierenden dann in einem Anhang ausführlich dokumentieren.
Und in diesen Anhängen haben die Studierenden eigentlich dargestellt, für welche Aufgaben habe ich versucht, ein Tool zu nutzen, war es nützlich, war es weniger nützlich, auch welche Prompts habe ich verwendet. Also das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich.
Auch inhaltlich ging es bei den Seminararbeiten um die neuen Technologien. Die Lehrveranstaltung lief unter dem Titel Künstliche Intelligenz und Recht – Chancen, Herausforderungen und Grenzen. Auf der Liste möglicher Themen standen unter anderem das Haftungsrecht, der mögliche Einsatz von KI im Strafverfahren, wie man rechtlich mit Deepfakes umgehen kann und auch das Urheberrecht. Daniel Gräser ist einer der Studierenden, die an dem Seminar teilgenommen haben. Er hat sich für das urheberrechtliche Thema entschieden und behandelte in seiner Seminararbeit rechtliche Fragen rund um das Training von KI mit urheberrechtlich geschütztem Material.
Ist ja auch ein großes Thema, was machen jetzt die Künstler? Wie werden die angemessen entlohnt, wenn jetzt irgendwann vielleicht nur noch die KI unsere Musik im Radio macht? Ja, das fand ich sehr spannend.
Daniel ist im 5. Semester, als er das Seminar belegt. Von Urheberrecht hatte er noch nicht so richtig viel Ahnung, musste sich erst mal reinarbeiten in sein Thema.
Und dann habe ich einfach mal gesagt, ja, wir sollen ja KI nutzen, dann probiere ich es einfach mal aus und frag mal die KI, ja, erzähl mir doch ein bisschen was darüber. Und ja, da kam schon nach ein bisschen Rumprobieren ganz gute Ergebnisse raus.
In seiner Dokumentation wird Daniel später dazu schreiben, dass sich ChatGPT für ein erstes Brainstorming zwar gut eigne, man aber doch auch schon beim Einstieg in das Thema aufpassen müsse, keine falschen oder unpassenden Themen zu übernehmen. Die erste Recherche kann ChatGPT wohl nicht zuverlässig übernehmen. So sein erstes Resümee.
Aber dann mit der Zeit habe ich die Prompts ein bisschen verfeinert und habe dann die KI nach einer Mindmap gefragt. Und das war dann schon wirklich ein erster großer Durchbruch, weil diese Mindmap war dann am Ende so eine Liste mit einigen Unterpunkten und die konnte ich dann wirklich auch schon als Gliederung verwenden. Also habe ich dann natürlich noch an ein, zwei Stellen ein bisschen abgeändert, aber das war wirklich eine sehr große Hilfe direkt.
Daniel hat ChatGPT dann beispielsweise genutzt, um sich lange Urteile zusammenfassen zu lassen. Und auch bei einzelnen Formulierungen holte er sich hin und wieder Hilfe bei der KI.
Manchmal stand ich ein bisschen auf dem Schlauch, was Formulierungen angeht und wusste dann nicht so ganz, ja, wie schreibe ich das jetzt in einer wissenschaftlichen Sprache? Und dann habe ich die KI einfach gefragt, ja, guck mal, ich habe hier diese Formulierung, die ist so ein bisschen umgangssprachlich und gib mir noch mal Vorschläge, wie man das im juristischen formulieren kann. Und da kamen wirklich sehr gute Ergebnisse raus am Ende.
Ganz nimmt einem die KI die Arbeit aber nicht ab, hat Daniel festgestellt. Ohne selber denken und eigene Recherchen geht es nicht. Und auch der Gang in die Bibliothek war weiterhin notwendig. Nicht zuletzt auch, weil gerade im juristischen Bereich vieles eben noch nicht offen digital zugänglich ist. Insgesamt aber ist sein Fazit zum Seminar sehr positiv. Es war eine spannende Erfahrung, sagte er. Gerade auch, um die Grenzen von KI zu sehen. Dennoch, so ist er überzeugt.
Ich glaube, wenn man schon juristische Grundkenntnisse hat und gut mit Quellen arbeiten kann und wissenschaftlich arbeiten kann, dann kann das wirklich eine sehr große Unterstützung sein bei verschiedenen Sachen, sei es jetzt Quellen zusammenfassen oder Formulierungen finden, was auch immer. Und man darf sich aber natürlich nicht blind darauf verlassen.
Wie die Juristenausbildung in der digitalisierten Welt aussehen sollte, darüber wurde auch auf dem diesjährigen Anwaltstag debattiert. Weil von den Jura-Absolventen mit zweitem Staatsexamen nach wie vor ein großer Teil in die Anwaltschaft geht, schaut man hier besonders darauf, wie denn die künftigen Kolleginnen und Kollegen ausgebildet werden. So wie dieser Besucher des Anwaltstages, ein etwa 50-jähriger Anwalt aus Pforzheim. Er berate viele mittelständische Unternehmen, sagt er. Und er befürchtet, dass die Anwaltschaft in bestimmten Bereichen aus dem Markt gedrängt werde, wenn sie sich nicht auf die Digitalisierung besser einstelle.
Für mich ist wichtig, meine Zielgruppe ist die Wirtschaft. Und da ist die Digitalisierung da. Und wenn ich die verschlafen habe, dann bin ich nicht mit denen auf Augenhöhe, dann bin ich unattraktiv. Und deshalb ist es essentiell vom Markt her, dass wir uns damit beschäftigen, dass die in der Ausbildung eine Rolle spielt. Und wenn wir das nicht tun, dann wird der Markt das anders regeln.
Sicher, es gibt Angebote an den Unis und auch während der Referendarsausbildung. Die sind aber eher punktuell, nicht flächendeckend. Und fest im juristischen Lehrplan sind sie schon gar nicht enthalten. In den Ländern, die weitgehend für die Juristenausbildung zuständig sind, hält sich der Reformwille dazu allerdings in Grenzen. Stefan Hackert vom Landesjustizministerium NRW. Was die Vermittlung von Fähigkeiten und Wissen zu künstlicher Intelligenz angehe,
meine ich, müssen wir uns vielleicht noch ein wenig gedulden und beobachten und abwarten, in welchem Umfang das wie sich auch auf die Professionen hinterher auswirken wird.
Die Auseinandersetzung um die Reform der Juristenausbildung wird also weitergehen. Und damit bleibt auch die Debatte, welche Rolle die Digitalisierung für die künftigen RichterInnen, StaatsanwältInnen, RechtsanwältInnen und die Verwaltungs- und UnternehmensjuristInnen spielen sollte.
Digitalisierung im Jurastudium, ein Pilotprojekt an der LMU München, das Peggy Fiebig uns vorstellte. Und gleich im Interview fragen wir, wie das für viele, ja doch recht verkrustete Jurastudium tatsächlich moderner werden könnte. Sechs Jahre knüppelhartes Studium, dass ein Drittel der Studierenden nicht packt. Dann das zweite Staatsexamen in Jura und das bestehen auch nur 60% so, dass man beruflich eine gute Perspektive hat, also mit befriedigend oder besser. Wohl auch mit einem Grund dafür, weshalb es seit den 90er Jahren immer weniger Absolventinnen und Absolventen gibt. Grundlegende Reformen, die fordern Studierende schon lange, aber neuerdings werden auch die Stimmen der Lehrenden zahlreicher und sogar aus den Berufsverbänden wird mittlerweile vor massiven Nachwuchsproblemen gewarnt, wenn die Rechtswissenschaften nicht modernisiert würden. Das sahen die Justizminister der Bundesländer auf ihrer letzten Konferenz im Herbst ganz anders. Sie fanden kein Update nötig. Fatal. Das meint der Jurist Arnim Rosenbach hier im Deutschlandfunk.
Das ist schon spektakulär im Maß an Ignoranz. Und dafür hat die Justizministerkonferenz einen sprichwörtlichen Shitstorm kassiert.
Heißt auch, die Justizminister stehen mit ihrer Meinung also zunehmend alleine da. Welche Reformen sich die Juraprofessoren denn tatsächlich wünschen? Darüber habe ich mit Professor Julian Krüper gesprochen. Er lehrt unter anderem öffentliches Recht an der Ruhr-Universität Bochum und er ist der Mitherausgeber der Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft. Künstliche Intelligenz oder digitales Urheberrecht im Studium, wie wichtig ist das denn für die Zukunft des Fachs?
Ja, es ist gar keine Frage, dass die Digitalisierung und alles sozusagen, was damit zusammenhängt, die künstliche Intelligenz ist ja ein Teil dieses Digitalisierungsprozesses, aber ja nicht, der ist nicht darauf begrenzt, natürlich auch sozusagen Einfluss auf die Juristenausbildung in Zukunft haben wird, in ganz unterschiedlicher Weise, in inhaltlicher Weise, weil natürlich die damit auftretenden Rechtsfragen künftig und auch jetzt ja schon sozusagen gelöst und behandelt werden müssen. Zugleich wird sich aber auch das juristische Arbeiten nach allem, was man jedenfalls bislang weiß, verändern. weil die künstliche Intelligenz jetzt wohl vielleicht noch nicht, aber vielleicht nicht in allzu ferner Zukunft, vor allen Dingen standardisierte Probleme, die es im Recht natürlich in großer Zahl in der Praxis gibt, in ähnlicher Qualität möglicherweise wird bearbeiten können, wie es bislang Menschen können. Also bei allen eindrucksvollen Leistungen, zu denen künstliche Intelligenz heute schon fähig ist, das juristische Staatsexamen hat sie bislang noch nicht bestanden.
Ja, noch nicht, aber sie wird mit ziemlicher Sicherheit auch in der Rechtswissenschaft eine große Rolle spielen. Im Curriculum steht dazu bisher aber nichts, außer vielleicht bei der LMU München, wie wir gerade im Beitrag gehört haben. Die Justizminister der Länder, die da die Hand drauf haben, die sehen keinen Reformbedarf, nicht beim Thema KI und auch sonst nicht. Wie sehen Sie das?
Diese Auffassung teile ich nicht und die teile ich auch, das weiß ich, mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus Wissenschaft und Praxis nicht. Das Jurastudium ist seit langem reformbedürftig. Es ist allerdings auch so, dass aus verschiedenen Gründen, über die man jetzt lange sprechen könnte, die Justizministerien nicht diejenigen sind, die hier die treibenden Kräfte sind. Ich würde davor warnen, diese Reformdiskussion der Juristenausbildung, die aktuell wieder eben sehr intensiv geführt wird, auf diese Fragen von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung zu reduzieren. Ich glaube, dass man in einer viel grundsätzlicheren Weise über das Studium sprechen muss und in dem Zusammenhang dann auch möglicherweise über andere Inhalte, über andere notwendige methodische Kompetenzen für Juristen der Zukunft, dass aber die Frage von Digitalisierung und KI, so wichtig sie ist, keineswegs die einzige ist und wenn Sie mich fragen, nicht mal die wichtigste im Moment.
Gut, dann weiten wir mal den Blick. Was aus Ihrer Sicht müsste denn dringend angepackt werden?
Ich will vielleicht mal mit einer Sache anfangen, die nach meiner Wahrnehmung eigentlich auch mehrheitsfähig ist. Das ist nämlich die Reduzierung des Stoffes. Der Stoff wächst seit Jahrzehnten immer weiter an. Das liegt daran, dass wir ein sehr praxisorientiertes Fach sind. Darin liegt seine Stärke, zugleich aber auch ein Problem. Und dass deswegen also die Neigung besteht, jedes neueste Rechtsgebiet, jede neue Gerichtsentscheidung für die Ausbildung für relevant zu halten. Und die Ministerien haben jetzt noch gerade vor wenigen Jahren, für meine Begriffe völlig vergeblich, versucht, eine Curriculumsreform anzustoßen, also den für das Staatsexamen zu beherrschenden Stoff auszudünnen. Das ist einfach auf ganzer Linie gescheitert.
Weshalb?
Ja, das hat viele Gründe, weil es fehlen die Kriterien. Wir sind uns zwischen Universität und ministerieller Sphäre bzw. Praxis uneinig über die Kriterien. Da werden dann so Dinge wie Praxisrelevanz eingeführt, aber kein Mensch weiß, um welche Praxis es da eigentlich gehen soll. Ja, also wenn Praxisrelevanz ein Kriterium wäre, müssten wir Sozialrecht machen, in meinem Teilgebiet des öffentlichen Rechts, weil Sozialrecht praktisch quantitativ eine wichtige Materie ist. Wir machen aber de facto gar kein Sozialrecht in der Pflichtfachausbildung. Also wir sind uns nicht einig über die Kriterien. Die Wissenschaft, das gehört zur Wahrheit auch dazu, erweist sich als nicht besonders responsiv, wenn die Ministerien Anfragen an sie stellen. Also sie ist sich selbst uneinig. Und dann gibt es einen, für meine Begriffe, doch nicht hinreichend ausgeprägten Gestaltungswillen auf der politischen Seite zu sagen, wenn die Wissenschaft uns das nicht liefern kann, dann machen wir jetzt mal irgendwie einen mutigen Gestaltungsvorschlag, den man ja gegebenenfalls dann noch anpassen kann. Das passiert aber auch nicht.
Den Stoff ausdünnen, das ist ein wichtiger Aspekt. Gibt es noch andere Sachen, die reformiert werden müssen?
Ich glaube, dass wir ganz grundsätzlich uns mit der Frage beschäftigen müssen, wie wir das Fach als Universitätsfach verstehen. Ist es nur, in Anführungsstrichen, eine Professionsdisziplin, also ein Fach, das auf den Beruf vorbereitet? Oder und in welchem Maße ist es eine wissenschaftliche Disziplin? Ja, die Berufsorientierung stellt sehr stark die Frage nach den Inhalten, nach dem Was. Und in dieser Perspektive wird es eben immer mehr, weil es immer mehr Inhalte gibt, wohingegen sozusagen eine eher wissenschaftliche Perspektive, ich vereinfache das jetzt sehr stark, sagen stärker nach dem Warum bestimmter rechtlicher Wertungen, nach dem Warum bestimmter rechtlicher Entscheidungen, nach ihren Kontexten, nach ihren Gründen, nach ihren Hintergründen und so weiter fragt. Und ich glaube, dass wir dringend bei aller Praxisorientierung und Professionsorientierung, die überhaupt niemand abschaffen möchte oder leugnen will, ganz dringend zu einer stärkeren wissenschaftlichen Neuordnung des Faches in der Ausbildung kommen müssen. Das führt zu unterschiedlichen Veranstaltungsformaten, das führt zu unterschiedlichen oder anderen Prüfungsformaten, als wir heute haben. Also da hängt alles miteinander zusammen.
Und wie könnte man da Einigkeit erzielen? Die Rechtswissenschaft, die ist ja eine sehr strukturkonservative Disziplin. Wie wären da Reformen möglich?
Ich glaube, dass es wichtig wäre, die verschiedenen Stakeholder zusammenzubringen. Also wir müssen sozusagen zunächst mal im Bereich der Wissenschaft uns besser vernetzen, uns besser organisieren. Der Diskurs um die Reform der Juristenausbildung muss professioneller werden. Und das bedeutet auch, er muss organisierter werden. Und wir müssen dann aber in einem zweiten Schritt natürlich die anderen Stakeholder, die ich schon genannt habe, also etwa die Ministerien, auch die Berufsverbände, die studentischen Interessenvertretungen an einen Tisch bringen. Und das scheint mir ein wichtiges Anliegen. Wir versuchen gerade im Moment in diesen Wochen mit einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen eine Initiative in diese Richtung zu starten und rufen zu einer Gründung einer Gesellschaft für Didaktik der Rechtswissenschaft auf, die sich solchen Ausbildungsfragen unter den von mir beschriebenen Parametern widmet. Also bessere Organisation, bessere Professionalisierung, Anknüpfung an allgemeine pädagogische, bildungswissenschaftliche, bildungstheoretische, psychologische Erkenntnisse, wie sie sozusagen in anderen Fächern schon ganz selbstverständlich bei der Organisation des Studiums berücksichtigt werden, zum Beispiel in der Medizin.
Und sind Sie optimistisch, dass Sie mit dieser Initiative dann mehr Gewicht haben werden gegenüber den Justizministerinnen und Ministern und die Reformen dann irgendwann starten können?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Der Rechtswissenschaftler Professor Julian Krüper von der Ruhr-Universität Bochum zur Frage, wie das Jurastudium reformiert werden könnte. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Wann wird Identität, wann wird eine Perspektive auf sich selbst und andere toxisch? Gerade Heranwachsende, deren Selbst und deren Sicht auf die Welt sich noch zusammenpuzzelt, die übernehmen gerne Ideen und Sichtweisen aus dem Elternhaus, mal mehr, mal weniger reflektiert. Und da wird Gleichberechtigung nicht immer groß geschrieben. Laut Gender Inequality Index sind Stereotype Geschlechtervorstellungen weit verbreitet. Sexismus im Alltag beispielsweise erleben rund 44% der Frauen, den aktuellsten Zahlen des Familienministeriums zufolge, die sind von 2019. Das mit Kindern und Jugendlichen zu reflektieren, sie möglichst früh für Geschlechteridentitäten und Stereotype zu sensibilisieren, das ist die Leitidee des Startups Detox Identity aus Köln. Elena Hong war bei einem ihrer Schulworkshops dabei.
Alles, was euch einfällt beim Thema richtiger Mann. Tobi schreibt mit.
Wikinger. Okay. Wikinger, Fußball, Stärke, Begriffe, die Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Warmen in Wuppertal als erstes nennen, als es darum geht, was für sie einen richtigen Mann ausmacht. Für die Frauen notieren die zwei Workshopleiter an der Tafel unter anderem Heulsuse, Brüste und Schönheit.
Wir machen diese Übung zum Thema Genderboxes, um eben erstmal sozusagen Stereotype und Zuschreibungen zu Geschlecht zu sammeln. Welche Vorstellungen und Normen und Ideale gibt es in der Gesellschaft, darüber zu reden und sie dann zu dekonstruieren, um aufzumachen, inwieweit sozusagen dadurch auch ein Druck entsteht, welche Zuschreibungen vielleicht falsch sind und welche Alternativen von Identität auch möglich sind.
Erklärt Maike Stemmler. Die politische Bildungsreferentin ist Teil des Kölner Startups Detox Identity, entgiftete Identität. Der 19-jährige Ibrahim zum Beispiel findet, der Mann sollte klar der Haupt- oder Alleinversorger sein. Das sei auch besser für die Frau.
Dafür ist sie halt nicht gestresst im Arbeitsleben. Das ist ja dann halt etwas besser für sie. So, dann hat sie mehr Freizeit auch mit den Kindern und sonstiges. Muss sich nicht um Arbeitsstress kümmern. So, dafür ist der Mann ausgesorgt und kümmert sich um die Familie.
Sexismus in der Gesellschaft gibt es für ihn und seinen Freund Yamin nicht. Sie sehen auch keine Probleme für Menschen, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen, also nonbinär sind.
Für mich gibt es nur zwei Geschlechter. Damals war es ja auch so, es ist jetzt neu, es ist ein Trend geworden, dass man jetzt sein kann, was man will.
Explizit auf die Religion angesehen, waren die ersten Menschen Adam und Eva. Und für mich bleibt es auch dabei.
Auf konservative Ansichten stößt das Referententeam in allen Regionen quer durch die Milieus. In ganz Deutschland bietet es Vorträge und Workshops für verschiedene Zielgruppen an, rund um Gender-Themen und kritische Männlichkeit. Mitbegründer von Detox Identity, Tobias Spiegelberg.
Eine Grundidee auch unserer Arbeit ist, männlich sozialisierten Personen Feminismus verheißungsvoll zu machen. Das heißt halt auch, ihnen beispielsweise den Druck klarzumachen, der mit ihrer männlichen Sozialisation einhergeht und was sie darum darüber alles verlernen, wie beispielsweise Gefühle wahrzunehmen oder gewisse Arten auch Gefühle zu benennen und darüber Beziehungen zu gestalten.
Beispiele aus dem eigenen Leben und interaktive Bewegungsspiele sollen genau dazu anregen. Aber auch die sozialen Medien werden kritisch unter die Lupe genommen. Die Jugendlichen sollen TikTok- und Instagram-Videos auf diskriminierende Inhalte hin analysieren.
Zum einen begegnen uns eben auf Social Media Accounts wie Andrew Tate, die eine klar antifeministische Haltung mitteilen. Und auf der anderen Seite machen wir eben auch auf, dass die Auswahl vom eigenen Feed, von Beiträgen auch eine empowernde Wirkung haben kann, indem ich mich bewusst dafür entscheide, Inhalte zu konsumieren, die antidiskriminierend sind.
Geschlechterrollen wirken sich auch auf die Berufsbiografie aus, sagt Jürgen Budde, Professor für Erziehungswissenschaft an der Europa-Universität in Flensburg. Denn obwohl Mädchen in der Schule durchschnittlich besser abschneiden, ziehen männliche Absolventen später im Job oft an ihnen vorbei.
Unter Umständen ist nicht nur wichtig, was ich fachlich in Schule lerne und welche Noten ich erreiche, sondern es könnte auch wichtig sein, was so etwas wie der heimliche Lehrplan ist. Also die Fähigkeit, sich zuzutrauen, mit Anforderungen souverän und entspannt umzugehen. In den obersten Gehaltsetagen von Unternehmen brauche ich eine bestimmte Form von Risikofreudigkeit, eine bestimmte Form von Fehlertoleranz, eine bestimmte Form, mal ein Auge zudrücken zu können. Und das sind ja häufig Eigenschaften, die durchaus eher männlich attribuiert sind.
In politischer Bildungsarbeit sieht Jürgen Budde einen wichtigen Hebel für Geschlechtergerechtigkeit. Doch die Finanzierung steht auf wackeligen Beinen. Im Zuge der vergangenen Haushaltsdebatten wurde mehrfach über Kürzungen des Bundesprogramms Respektcoaches debattiert. Ein Programm, das Angebote wie das an der Wuppertaler Berufsschule überhaupt erst möglich macht.
Reicht das BAföG aus, um über die Runden zu kommen? Eher nicht, sagen die meisten Studierenden und müssen nebenher jobben. Eine Berliner Medizinstudentin hatte jetzt vor dem Berliner Verwaltungsgericht dagegen geklagt und die Richter folgten ihrer Sichtweise, wonach das BAföG für Studierende im Jahr 2021, Zitat, verfassungswidrig niedrig war. Die Begründung, die vor wenigen Minuten öffentlich wurde, 427 Euro seien zur Deckung des Grundbedarfs zu wenig, weil die Summe unter dem Bürgergeldminimum von 446 Euro gelegen hat. Auch die berechneten 325 Euro für die Unterkunft, die seien zu gering, die Mehrheit der Studierenden müsse schließlich mehr Miete zahlen. Und was folgt jetzt daraus? Das Verfahren wurde ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Als Fachgericht sei man nicht befugt, die Verfassungswidrigkeit eines Parlamentsgesetzes festzustellen, hieß es. Das dürfte noch spannend werden. Behalten wir für Sie im Auge. Das zum Ausstieg von Campus und Karriere für heute. Im Namen aller Beteiligten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Leonard Ameln. Machen Sie es gut. Tschüss.